Wir hatten Anfang der Dekade, also so 2021, 2022, hatten wir fast 300.000 Tonnen CO2. Wir liegen jetzt noch, das ist nicht das Basisjahr Pariser Abkommen, das weiß ich, aber um zu zeigen, was geht. Wir haben jetzt noch 106.000 Tonnen CO2, wenn ich das richtig im letzten Jahresabschluss gelesen habe. Vielleicht waren es auch 109.000 Tonnen, also leicht über 100.000 Tonnen. Und da sind wir also schon sehr, sehr weit runtergekommen. Da sieht man eben auch, was möglich ist. Wir haben noch nicht für alles Lösungen, um das auch sehr offen zu sagen. Man sollte ein bisschen von diesem deutschen Ansatz, immer alles jetzt schon perfekt zu machen, weggehen und pragmatisch sein dabei, je nachdem, was für eine technologische Entwicklung wir haben und immer wieder neue Ansätze dann auch gehen. Da gibt es auch überraschend neue Ansätze.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom SIT-Podcast in der House of Energy Edition. Heute sind wir thematisch an einer ganz besonderen Ecke der Infrastruktur, und zwar in Frankfurt beim Flughafen. Und ich habe mir das nochmal genau angeguckt, als ich jetzt wieder dort war, auf einem Event. Und ja, Flughäfen sind ja, wie gesagt, das ist einfach großes Kino für mich immer wieder. Und in der Vorbereitung hier auf diesen Podcast habe ich mich auch immer wieder an die Wimmelbilder erinnert, weil das ist auch für mich die Mutter aller Wimmelbilder, so ein Flughafen. Und ich habe auch gesehen, dass die das in Frankfurt auch schon von einem Künstler haben machen lassen. Wir gehen also rein in einen Flughafen. Wir gehen in so dieses hochkomplexe System aus Energie, Infrastruktur, aus Prozessen, wo rund um die Uhr alles funktionieren muss. Das ist ganz extrem besonders dort. Und wir gucken einfach auf den Betrieb, wir gucken nicht auf das Fliegen selbst, sondern was passiert am Boden, damit in der Luft alles funktionieren kann. Und wir wollen uns angucken, wie man sowas klimaneutral hinkriegt, beziehungsweise, wir haben ja den Begriff eher so, diese Treibhausgasneutralität, die wir in den Vordergrund stellen wollen. Auf den Unterschied gehen wir gleich noch ein. Genau, und wir wollen einfach gucken, wie funktioniert das in so einem großen Infrastrukturprojekt oder nicht Projekt oder so einen großen Betrieb, der laufend funktionieren müssen. Und darüber sprechen wir heute mit Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, und wie immer dabei Professor Dr. Peter Birkner, Geschäftsführer des Hauses of Energy. Herzlich willkommen an euch beide.
Herzlich willkommen, danke.
Ja, uns interessiert vor allem, wie lässt sich so ein System transformieren, wenn es doch gleichzeitig weiterlaufen muss. Und ich glaube, Stefan, du hast da einiges gelernt und gemacht in den letzten Jahren. Du bist schon lange dort, und ich habe gerade mir ein bisschen angeguckt, die Videos, die du so gemacht hast. Es waren die Hauptversammlung war da. Ihr habt unheimlich viel geschafft in den letzten Jahren. Ihr habt alles unheimlich viel investiert hier in Frankfurt, aber auch sonst wo. Habt echt ein bisschen was abgehakt und seid jetzt so ein bisschen, glaube ich, wieder, kommt langsam wieder auf so einen Kurs, wo auch die Zahlen wieder in die Richtung geht, die ihr euch vorstellt. Und ich möchte dich gerne noch mal vorher ein bisschen fragen, vielleicht erlaubst du mir so viel Neugier, eine kleine persönliche Frage nochmal. Wenn du jetzt morgens immer noch auf den Flughafen kommst und du bist ja schon lange da, was ist immer noch dieser Moment, dass du merkst, das ist jetzt kein normaler Arbeitsplatz, wo ich hinfahre?
Timo, ob es da den einen Moment gibt, kann ich dir ganz schwierig sagen. Es ist einfach ein faszinierender Arbeitsplatz, es ist ein faszinierendes Unternehmen und eine total klasse Infrastruktur. Guck mal, du hast jeden Tag Pi mal Daumen 1400 Flugbewegungen. Wir haben aktuell so 180, 190.000 Passagiere jeden Tag. Und was mich immer wieder fasziniert, ist, auch wenn ich übers Vorfeld fahre, zu sehen, wie die Prozesse alle ineinander greifen, wie viele,
dieses
viele
Urwerk,
tausend,
ne?
So? Ja, wie viele, viele tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesen kleinen dezentralen Produktionsstätten am Ende. Jedes Flugzeug ist ja eine dezentrale Produktionsstätte, wo eine Abfertigung passiert. Ja. Wie das einfach super funktioniert, mit einer sehr, sehr hohen Stabilität in den Prozessen und wie man immer wieder sehr spontan reagiert auf Verspätung, Verfrühung, Unvorhergesehenes. Und das ist eigentlich das Faszinierende, wo ich auch ein Riesenkompliment an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier am Standort mache, jetzt unabhängig von Fraport oder eben auch anderen Gesellschaften. Das greift einfach sehr, sehr gut ineinander. Es muss sehr gut ineinander greifen, weil das erwarten natürlich am Ende unsere Passagiere. Denn ganz offen, wenn du selbst mal Passagier bist, dir ist eigentlich vollkommen egal, was da draußen passiert. Du willst einfach pünktlich losfliegen und du willst fliegen.
Genau, und man begibt sich halt so in dieses System, Flughafen, ne? Und man wird da durchgeleitet irgendwie und man möchte gerne irgendwie, ja, dass es möglichst so angenehm passiert, dass man irgendwie noch einen Kaffee kriegt, dass man noch was einkauft, dass man einfach nur das ruhige Rollen seines Koffers hört da auf diesen langen Wegen, die man da macht. Gibt es irgendeine Zahl,
die du... Wenn ich da mal kurz reinkommen darf, Tima, also ja? Ich habe die Tage mir mal die anderen Ebenen vom Terminal 3 angeguckt, nicht die Ebene, die alle fasziniert, weil es eine schöne Architektur ist, ein großer Wohlfühlfaktor, sondern mal 3, 4, 5 Ebenen runter, weil da ist ja eigentlich wirklich die Musik, da spürst du richtig das System. Genau. Da liegen hunderte von Kilometern Kabeln, ganz sauber, ordentlich, da sind Klimaanlagen, da ist eine riesige Gepäckförderanlage über 18, 19 Kilometer eingebaut. So, da merkst du, da fühlst du das System richtig. Natürlich nochmal ganz andere Dimensionen im Terminal 1 und Terminal 2 mit, ich glaube, über 100 Kilometer Gepäckförderanlage. Das ist einfach wirklich faszinierend, was wir dort haben. Und wie da ja auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich das System am Laufen halten, wie Klimaanlagen modernisiert werden, neue eingebaut werden, am laufenden Betrieb, von dem du als Passagier oben gar nichts mitkriegst, was aber für die Klimaneutralität total entscheidend ist. Einer der ganz entscheidenden Hebel, dass wir dort immer wieder neue Anlagen einbauen, dass wir effizienter werden. Ja, und dass wir eben auch die Betriebszahlen so erreichen, wie wir sie erreichen müssen. Also ein Frankfurter Flughafen ist ja ein Umsteigeflughafen mit etwa oder über 50% der Passagiere. Und das ist sehr positiv, weil wir dadurch die Vielfalt der Verbindungen weltweit für diese Region, für Deutschland anbieten können. Das würde allein aus dieser total faszinierend schönen Stadt Frankfurt einfach nicht funktionieren. Dazu brauchen wir schon auch die Umsteigepassagiere. Die wollen aber, du willst als umsteigender Passagier, dass du deine Verbindung kriegst und dass du vor allem deinen Koffer auf dem gleichen Flieger mitbekommst. Und das ist einmalig super in Frankfurt. Nee, das wäre nicht toll, das ist toll in Frankfurt. Ja. Weil wir haben hier 99% der Koffer, die auf dem gleichen Flieger mitgehen. Also wirklich richtig gute Werte. Mhm. Da kommt fast kein anderer Hub weltweit dran. Ich würde mal sagen, vielleicht auch gar keiner. Ja. Also dieses 1%, was da fehlt, ist nicht verloren, sondern das geht nur auf dem nächsten Flieger mit, weil vielleicht die Umsteigezeit nicht gepasst hat. So, und das ist dieses System, wo das ganze System ineinander greifen muss. Also ich bin immer wieder total fasziniert, wenn ich mal im Gepäckbereich bin und ich treffe die Mitarbeiter, die sich um verlorenes Gepäck, was irgendwo gestrandet ist am Flughafen, was sehr oft zum Frankfurter Flughafen dann geschickt wird, weil wir haben wirklich eine super Expertise, das dann noch hinzukriegen und trotzdem wieder zu identifizieren, selbst wenn es irgendwo 2, 3 Wochen gestanden hat, wie kriege ich es jetzt zu dem Passagier, der in der Welt schon wieder ganz woanders ist. Ja. Da merkst du, da brennt man einfach für, das ist einfach klasse.
Kann ich sofort, spüre ich jetzt schon, das kommt ja auch rüber. Peter, wenn du am Frankfurter Flughafen bist, wo guckst du hin, wenn du da so durch die Hallen gehst und irgendwie mal kurz abschweifst?
Ja gut, zum einen fasziniert mich auch die Logistik, mit der das ja alles funktioniert. Ich meine, 190.000 Passagiere mit mindestens 190.000 Gepäckstücken, da mit nahezu 100% Zuverlässigkeit durchzulotsen, das ist Wahnsinn. Und also diese Kombination von Logistik und Zuverlässigkeit und auch das System, das dann in diesem ganzen Gewusel irgendwo drin ist, das ist das eine, was mich fasziniert. Das zweite, für mich ist der Flughafen so eine Art Stargate. Also ich gehe dann praktisch zu meinem Terminal und dann steige ich in ein Transportmittel rein und komme dann irgendwie ein paar Stunden später in einer völlig anderen Umgebung wieder bei so einem Stargate raus. Hol dann da meinen Koffer und gehe dann praktisch in eine völlig andere Welt rein. Also diese Faszination Fliegen, die beeindruckt mich immer wieder sehr stark, vor allem wenn man dann natürlich bei diesen Fenstern rausguckt und diese ganzen Start- und Landebewegungen sieht. Als Elektrotechniker schaue ich natürlich auch mal, was ist da für ein Energiebedarf da. Und so eine Zahl, die ich mir gemerkt habe, ist, wenn ich mir den Energiebedarf so von Fraport anschaue, das ist irgendwie so eine 100.000, 150.000 Einwohnerstadt, die hier da ist. Und damit ist das ein absolut relevantes Element. Allein durch diese Zahl schon für das Thema Transformation, für das Thema Energiewende. Ja. Also ganz viele tolle Aspekte.
Okay, wir gehen mal rein in diese kleine Stadt. Man sagt ja immer schnell kleine Stadt, aber es ist ja wirklich auch so. Es ist wie, weiß ich nicht, vergleichbar mit einer Stadt, wie du eben sagst, 100, 150.000 Einwohner, es wird Energie verbraucht, es wird erzeugt, alles muss jederzeit funktionieren. Stefan, was macht das für dich aus energetischer Sicht besonders, dieser Flughafen Frankfurt, wenn du nur das Thema Energie mal auf dich wirken lässt oder wenn du dich damit beschäftigst? Was ist das, was du sagst, das ist hier besonders?
Es ist einfach die Notwendigkeit, dass der Energieverbrauch und die Energie den ganzen Tag da ist, rund um die Uhr, 24 Stunden und zwar unterbrechungsfrei, weil wir mit viel kritische Infrastruktur dabei. Ja, ihr kennt jetzt als Passagier natürlich, der letzte Flieger geht um 11 Uhr abends raus und da kommt der erste wieder um 5 Uhr morgens rein. Nachtflugverbot nennen wir das. Landen darf man allerdings noch bis 12 und wir sind auch nachts offen. Wir müssen offen sein für medizinische Notflüge, für andere Notfallsituationen. So, und auch das gesamte Vorfeld, aber auch die Terminalanlagen sind die Nacht über im Betrieb, weil da wird schon das Gepäck, das Cargo gepackt für die ersten Flieger wieder. Es wird vorbereitet, es werden Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die Passagiere sind natürlich früher da. Wir haben also 540 Millionen Kilowattstunden Energieverbrauch pro Jahr hier am Flughafen in Summe über alle 500 Unternehmen, die hier sind. Wir selbst als Frankfurter Flughafen, als Fraport haben 310 Millionen Kilowattstunden und das sind die Vergleiche, die vorhin schon anklangen. Also eine Stadt Heidelberg oder Aschaffenburg irgendwo in dieser Größenordnung. Und das muss 100% stabil sein. Es muss jederzeit vorhanden sein. Darum sind wir auch an verschiedene Weitverkehrsnetze angebunden mit unterschiedlichen Übergabepunkten. Also vollkommen redundant aufgestellt. Wir sind im System natürlich am Flughafen selbst redundant aufgestellt. Ja, und da sind wir seit Jahren dran, wie wir das jetzt hinbekommen. Und wir werden dieses Jahr Vollzug melden können, diesen Energieverbrauch, diesen Energiebedarf auf 100%, wie man es so nennt, Grünstrom umzustellen. Und das sind verschiedene Maßnahmen, die wir dabei ergriffen haben. Einerseits Energieverbräuche wirklich zu reduzieren. Ich gab vorhin so ein Stichwort Modernisierung Klimaanlagen. Also jede neue, moderne Klimaanlage braucht zwischen 30 und 50% weniger Strom als eine alte. Ist also wesentlich effizienter. Wir stellen das um, was viele andere auch machen, von klassischen, ich hätte jetzt fast gesagt, Osram-Leuchten. Ich weiß nicht, ob ich das noch sagen darf, auf moderne.
Klar.
Also LED-Leuchten gibt es sicherlich auch von Osram. Lasse ich erstmal hin, könnt ihr wieder rausschneiden oder auch nicht. Ich wollte keine Werbung betreiben. Also moderne LED-Leuchten, aber sorry, wir haben schon ein bisschen älter, das kennt man noch diesen Begriff so sehr, diese Marke.
Same, same.
Ja, wir stellen um auf den Vorfeldern von klassischen Vehikel, Dieselbetrieben oder Benzingetrieben, eben auf Elektrobetrieben. Ja, und auf der anderen Seite in der Beschaffung die große neue Photovoltaikanlage an der Startbahn 18 West mit, ich glaube, 37.000 Panel mit irgendwo circa 17 oder 18 Megawatt Peakleistung. So, und das, was jetzt zusätzlich reinkommt, ist, dass wir eine Offshore, ich nenne es mal Kraftwerksscheibe, stimmt natürlich nicht, eine Offshore, von der Offshore-Windkraftanlage eine Scheibe kontrahiert haben mit unserem Partner EnBW. Und da kommen dann 86 Megawatt, glaube ich, Strom, die wir dort beziehen über die entsprechenden Leitungen sodass wir damit also dann Richtung 100% Grünstrom dieses Jahr gehen. Und das ist schon mal sehr, sehr entscheidend. Und das ist klasse, dass wir den Schritt hingekriegt
Auf jeden
haben,
Fall.
Wirtschaftlichkeit und Klimaneutralität dort zusammenzubringen.
Was sind denn die größten Energieverbräuche? Was zieht am meisten bei euch am Flughafen? Gibt es da irgendwie so eins, was so raussticht, wenn du.
Ja, der größte Energieverbrauch am Flughafen sind eindeutig die Gebäude.
Die Gebäude, um die
Die
warm oder kalt zu
Gebäude,
halten, oder?
mehr in der Kühlung als in der Wärme. Die Wärme kommt automatisch über die Menschen, über die vielen Passagiere. Das ist gar nicht unser Thema, sondern in der Kühlung ist das Hauptthema. Natürlich mit all den technischen Anlagen, Gepäckförderanlage und so weiter auch. Ich hatte mir mal eine Zahl früher gemerkt, da stimmt sie nicht mehr ganz, aber Pi mal Daumen, so 75, 80% des Energiebedarfs sind die Gebäude letztlich, vielleicht 75%. Das ändert sich natürlich über die Zeit auch ein Stück weit, weil wir dort neue Klimaanlagen einbauen, weil wir dort effizienter werden mit LED-Beleuchtung und so weiter. Und andererseits auf dem Vorfeld immer stärker in die Elektrifizierung der Autos gehen.
Ja.
Da liegen wir, glaube ich, im Moment so zwischen 25% und 30% Quote der Elektrifizierung, Pi mal Daumen. So, und damit geht der Bedarf natürlich hoch, der andere geht leicht runter. Jetzt haben wir gerade ein T3 ans Netz gebracht, sehr effizient, aber trotzdem, darum habe ich noch nicht die letzten Werte. Wir geben auch keine Werte je Terminal raus,
sondern
wir gucken uns das insgesamt an, müssen das insgesamt optimieren. Und das sind die großen Bedarfe.
Okay. Das ist ja wie, das kennen wir ja so ein bisschen, Peter, ne? Auch im Stadtwerk, in der Stadt, die Gebäude, das ist das, was dann, wo sich das Ganze entscheidet. Was siehst du für so Unterschiede, Peter, zwischen so einem Flughafen als Stadt und einem Stadtwerk, wenn es um das Thema Energieinfrastruktur geht? Ist das eigentlich vergleichbar oder gibt es da wesentliche Unterschiede aus deiner Sicht?
Lass mich erst noch eine Zahl ergänzen. Das, was Stefan gesagt hat, die Wärme, das Wärmemanagement, also sozusagen durch Kühlung, um hier die Umgebungstemperatur angenehm zu halten. Also jeder Mensch emittiert in etwa 100 Watt. Das war mal früher diese alte Glühbirne. Das heißt praktisch, 10 Menschen sind dann schon ein Kilowatt. Und das kann man sich vorstellen, wenn 190.000 Menschen, das ist nicht alle zur gleichen Zeit, aber doch über, ich weiß nicht, wie lange ihr aufhabt, irgendwie 15 bis 20 Stunden verteilt, welche gigantische Leistung das hier reinkommt, die ich dann eben technisch effizient beherrschen muss, damit ich hier eben die Terminals nicht in eine Sauna verwandle. Also das ist echt eine absolute Herausforderung, die natürlich immer funktionieren muss. Man kann sich mir vorstellen, was da passiert, wenn diese Klimaanlagen da ausfallen bei dieser Dichte an Passagieren.
Peter, darf ich da mal kurz einmal reinkommen? Du machst gleich weiter. Klar. Ich muss euch jetzt einfach eine Anekdote einmal kurz geben. Ihr erinnert euch, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, spontan. Zu Beginn von Corona hatten wir irgendwann die Anordnung bekommen, ich glaube, es war zu Beginn Corona, ich wüsste nicht, wann es sonst war, die Anordnung bekommen, dass wir die Häuser, Wohnungen und auch genau solche Gebäude auf 19 bis 20 Grad, glaube ich, einstellen mussten. Da war irgendwie, ich weiß nicht mehr genau den Kontext. Und da hatten wir echte Probleme mit, weil wir haben natürlich unsere Mitarbeiterin auch so ein bisschen angefuchst und gesagt, hey, was ist denn los, viel zu warm bei euch und so weiter. Und dann sagten die uns, ja, aber wir sollen doch hier Strom oder Energie sparen. Ich weiß nicht mehr, worum es da ganz genau ging.
Ukraine war es, Gasmangel.
Dann war es Ukraine, Gasmangel, das war es, nicht Corona. Auf jeden Fall, das war wirklich, da hast du das echt physisch gespürt. Es ist zu warm in den Terminals, wenn du nichts machst. Du musst richtig dagegen klimatisieren. Und darum war es bei uns eher, wenn wir wirklich auf 19 bis 20 Grad, war, glaube ich, der Wert einstellen sollten, dann brauchen wir mehr Energie, als wenn wir vielleicht 22, 23 zulassen. Ja, das war so ein typischer Interessenkonflikt. Verstoß gegen Gesetz oder eben energiewirtschaftlich vernünftig unterwegs zu sein.
Aber ist auch schön, dass wenn es kalt wird und die Menschen zusammenkommen, dann kann so eine Wärme entstehen, die man kaum wieder runterkriegt.
Ist eigentlich auch. Das ist doch super. Wärme ist immer gut. Peter, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Mir war es nur wichtig, praktisch auf diese Herausforderung hinzuweisen. Mhm. Und ich glaube, das ist da durchaus eine ganz, ganz wichtige Aufgabe auch für Fraport ist. Was jetzt die Technik anbelangt, da darf ich als House of Energy ja schon seit vielen Jahren diese Transformation, über die wir sprechen, bei Fraport auch begleiten. Und wenn ich jetzt mal versuche, ganz kurz mit ein paar Zahlen oder Strukturen Stadtwerk mit Fraport zu vergleichen, dann ist zum einen mal festzustellen, das ist ganz interessant, dass so das Verhältnis, wenn ich jetzt nach Frankfurt als Beispiel schaue, von Strom und Gas, respektive Strom und Wärme, in beiden in etwa gleich ist. Also nämlich jeweils plus minus 50%. Also in Frankfurt sozusagen ist, was jetzt hier die Stadtwerke anbelangt oder die Mainova, etwa 50% der Energie, die sie umsetzen, geht in Strom und 50% in Gas. Frankfurt selber ist natürlich dann völlig anders strukturiert, weil ich ja dann noch die Autos und so weiter habe. Ja. Aber erstmal als Stadtwerk und diese gleiche Ausgewogenheit zwischen Wärme, Gas und Strom habe ich also auch bei Fraport. Das würde ich mal sagen, ist eine gewisse strukturelle Gemeinsamkeit. Damit hört es aber dann fast schon auf. Die Zuverlässigkeit ist natürlich bei Fraport noch mal ein, zwei, drei Stufen höher zu sehen, als wie im öffentlichen Stromversorgungsbereich. Zum Beispiel ist es so, einfach auch um die Netzkosten irgendwo mal in Grenzen zu halten, dass man eben bei niederen Spannungsebenen in der Regel von einer sogenannten Reparaturreserve spricht. Das heißt, da geht nur eine Leitung irgendwo hin und die fällt dann in Deutschland im Durchschnitt ein paar Minuten pro Jahr mal aus. Das heißt, andersrum formuliert, ich bin dann alle 10 oder 15 Jahre mal dran und da muss halt einer hinfahren und das reparieren. Also da ist keine zweite Leitung da. Das wäre einfach für diese Grundstabilität, für diese Grundzuverlässigkeit zu teuer. Das hilft mir aber natürlich bei Fraport überhaupt nichts. Deswegen ist es gut, dass wir auch mal wirklich über diese Wärmegeschichten gerade gesprochen haben in den Terminals. Da müssen immer zwei Leitungen hin. Das heißt praktisch, dieses sogenannte N-1-Prinzip, diese Ausfallsicherheit, ist da deutlich weiter getrieben als wie im öffentlichen Raum. Was dann logischerweise auch dazu führt, dass, wenn wir jetzt über Netzentgelte und so weiter und spezifische Kosten pro Kilowattstunde reden, bin ich natürlich bei Fraport dann teurer, weil ich halt einfach mehr Infrastruktur reinstecken muss. Ansonsten finde ich bei Fraport auch deutlich mehr Notstromaggregate, Batterien, Reserveeinrichtungen als wie im öffentlichen Raum. Da würden solche Dinge dann eben hingebracht werden, mit Anhängern und dann eben entsprechend angeschaltet werden. Das wäre auch nur so ein bisschen Strukturierung. Und wenn es um die Transformation geht, und deswegen auch der Verweis auf House of Energy, mit den Technikkollegen haben wir oft diskutiert, was können wir denn tun, um eben die CO2-Emissionen runterzubringen. Und da gibt es ja diverse, wie nennt sich das hier, Vorfeldbefeuerung oder so. Das ist das Licht, das der Pilot dann da sieht und das muss auch immer funktionieren. Und da war lange Zeit, waren einfach mit Dieselaggregaten so Backups und die mussten immer wieder Probebetrieb machen. Und mit LEDs ist es möglich, diese Dinge dann eben auf Batterien umzustellen, also oder Batterie gepuffert zu haben und die Aggregate deutlich zu reduzieren und damit logischerweise auch den CO2-Verbrauch deutlich runterzunehmen. Oder wir hatten auch lange diskutiert, kann man irgendwelche Schlepper batterieelektrisch betreiben? Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, vor 5, 6, 7 Jahren haben wir alle gesagt, das geht nicht, die machen viel zu schnell schlapp. Bei meinem letzten Besuch bei Fraport habe ich gesehen, dass die Dinger jetzt im Einsatz sind, weil sich die Batterietechnik weiterentwickelt hat. Und dass sie jetzt weiter überlegen, weitere Fahrzeuge elektrisch einzusetzen. Ich glaube sogar Busse als nächstes. Was ich damit sagen will mit diesen Beispielen, dieser Mikrokosmos Fraport erlaubt eine schnellere Systemtransformation, als wir sie im öffentlichen Raum sehen. Ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, aber ich könnte mir vorstellen, dass in wenigen Jahren der Durchdringungsgrad von Elektrofahrzeugen und der damit verbundenen Ladestruktur bei Fraport schon eher Richtung 100% geht oder vielleicht 75%, auf jeden Fall deutlich über 50%, werden wir solche Dinge natürlich im öffentlichen Raum noch nicht sehen werden. Das heißt, mit anderen Worten, ich habe da wirklich ein sehr, sehr schönes Transformationsbeispiel und ich kann dann auch lernen, wie so größere Dichten funktionieren und dann auch logischerweise die Lerneffekte auf den öffentlichen Raum übertragen. Also wenn man so will, praktisch sind solche eigene Ökosysteme wie Fraport da auch Vorreiter in dieser Transformation.
Okay, genau. So hatte ich es nämlich auch für mich gehofft, eigentlich, dass man da hingucken kann und gucken kann, was funktioniert dort. Es ist natürlich auch so ein bisschen kompakter, ein bisschen näher zusammen. Und ich weiß nicht, ob das auch ein Punkt ist, Stefan oder Peter auch. Ne? Also man kann ja auch ein bisschen besser. Ich will nicht diese, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber man hat einen besseren Durchgriff, sage ich mal, auch so ein bisschen, um Dinge umzusetzen. Ne? Und als Stadtwerk in einer Stadt hat man ja doch ein paar mehr Akteure auch einzubinden und mitzunehmen. Und ich glaube, man hat auch, man kommt einfach ein bisschen schneller voran, wenn man sich Ziele setzt in so einem Unternehmen.
Naja, wir haben es natürlich als Unternehmen in der Hand, den eigenen Stromverbrauch, den eigenen Strombedarf komplett auf grün umzustellen. Da ist es eher eine Frage, wie sind Techniken, Technologien marktverfügbar.
Sowas.
Das hat ja Peter gerade angesprochen. Also wenn du dir zum Beispiel eine Bahnbefeuerung anguckst, die ist absolut zentral, weil sonst kann dein Flugzeug nicht über die Peilung entsprechend landen. Die muss jederzeit verfügbar sein und zwar komplett unterbrechungsfrei. Da werden sich Batterien immer weiterentwickeln, LED-Leuchten etc., sodass du es irgendwann komplett über Batteriepuffer auch Backup machen kannst. Aktuell haben wir da noch Dieselaggregate zusätzlich im Einsatz, einfach als zusätzliche letzte Sicherheit, aber die Großbatteriespeicher gehen ja immer weiter auf der Seite. Noch viel wichtiger ist das für mich in den Terminalanlagen, weil wenn da mal Stromausfall wäre, obwohl wir an zwei verschiedene Weitverkehrsnetzen angeschlossen sind, wenn du 10.000, 15.000 Mitarbeiter, Mitarbeiter, aber ich meinte jetzt auch Passagiere, ja, gleichzeitig im Terminal hast und es würde irgendwo mal dunkel werden, ja, dann musst du ja absolut sicherstellen, dass sie sauber und gesund wieder rauskommen.
Absolut.
Also muss da die unterbrechungsfreie Stromversorgung absolut gesichert sein, sonst können wir auch den Betrieb nicht fortsetzen. Das gilt aber auch für Kommunikationseinrichtungen zum Beispiel. Wir müssten den Betrieb einstellen. Das ist aus Sicherheitsgründen absolut korrekt auch, das ist in Ordnung. Mhm. Wo wir nicht ganz so schnell sind, ist in der Frage Umstellung der Vorfeldflotte. Mhm. Warum? Da gibt es schon eine ganze Menge Geräte, Förderbandwagen, Dollys und so weiter, die kannst du sehr, sehr gut umstellen. Das ist gar kein Problem. Aber wenn wir das Busbeispiel nehmen von vorhin, Busse auf E umzustellen geht heute, ist am Markt auch verfügbar.
Ja.
Nur, wir haben Busverkehre auch unter den Terminals und da sind die Höhen nicht so gegeben, also unter den Flugsteigen. Mhm. Also brauchen wir jetzt dort am Ende Sonderanfertigungen, denn irgendwo muss ja die Batterie hin. Ich habe also den Passagierraum, den Motorraum, den es ja auch irgendwo immer noch gibt, so, und da brauche ich noch einen Batterieraum. Im öffentlichen Straßenverkehr sind oft die Batterien auf den Bussen oben drauf. Die Höhen haben wir hier aber nicht, und zwar unter einem alten Terminal 1. Jetzt kann ich aber nicht so einen Flugsteig abreißen. Das wäre wohl nicht ganz vernünftig. Mhm. Hatte ja auch viel CO2-Emissionen zur Folge und so weiter, genau, auch wenn man heute Beton wiederverwerten kann, aber trotz alledem. So, also da müssen wir jetzt in Lösungen hineingehen und mit den Herstellern, das braucht da ein bisschen mehr Zeit, da muss da auch halbwegs wirtschaftlich sein, aber wir gehen diese Wege nur, sie gehen eben langsamer.
Ja, und manchmal vielleicht auch nicht ganz so wirtschaftlich, ne? Weil ich fand es ja verrückt, dass ihr jetzt diese Flugzeugschlepper auch umgestellt habt, zwei, und da habe ich gelesen, das waren Mehrkosten, 700.000 Euro für die beiden, wenn ich das richtig, also wirklich
ja,
schon fundamental, ne, was da auch an Kostensteigerung dann auf euch zukommt, oder?
Na gut, aber da bist du Pilotkunde oder einer der Pilotkunden,
ja,
und da erwarten wir natürlich über Serienfertigung, dass das irgendwann auch preiswerter wird. Ja, da muss man als Pilotkunde auch ein Stück mehr zahlen. Wir erwarten aber auch, dass über den Betrieb dann eine Einsparung über die Zeit kommen wird.
Ja.
So, und je mehr dann das alles Richtung E geht, dann werden die preiswerter im Betrieb auch preiswerter und dann wird sich das hoffentlich irgendwann vernünftig rechnen.
Ja. Darf ich fragen, Stefan, als du vor, ich glaube 2003 bist du dorthin gekommen, über die Jahre, wann war das Thema Energie das erste Mal ein richtiges Thema oder war das von Anfang an schon so? Also, oder wann ist das so nach oben gekommen ins Bewusstsein, dass wir hier riesige Energiemengen umschlagen? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass es am Anfang, dass das irgendwie so eher, ist ja eh da, funktioniert, oder war das auch damals schon ein Thema?
Naja, das Pariser Abkommen ist natürlich deutlich älter schon als 2003. Insofern war das immer schon ein Thema.
Ja.
Die Frage ist, es ist immer mehr ins Bewusstsein gekommen. Wir haben ja auch unsere Klimastrategien, Klimaneutralitätsstrategien auch schon in dem ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts entwickelt und Ziele gegeben. Aber um jetzt auch ganz offen zu sein, wann ist das so richtig auf die Agenda gekommen, dass wir auch nochmal nachhaltiger in die Themen wirklich reingegangen sind? Das ist dann irgendwann zwischen 2015 und 2020 gewesen. Mhm. Da haben vorher unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr, sehr viel gemacht und dafür gekämpft und dann merkst du irgendwann, ja, jetzt müssen wir wirklich mal nochmal einen Schlag zulegen und dann haben wir vielleicht den Driver-Seat übernommen und die getrieben. So ist das auch mal ein Wechselspiel, was auch gut ist.
Ja.
Im Grundsatz gilt aber, am besten fängt man immer dort an, wo man ein größeres Projekt startet, zum Beispiel in Terminal 3.
Ja.
Jetzt auch bei der Sanierung Terminal 2, die vor uns liegt. Das sollte man so früh wie möglich wirklich energieeffizient planen, weil da ist es noch am günstigsten, neue Technologien reinzubringen und dann energieeffizient später auch zu betreiben.
Dieses frühzeitige, Peter, vermisse ich bei Stadtwerken manchmal, diese Voraussicht, dass man weiß, es geht eh in die Richtung und es ist jetzt vielleicht unbequem, die Regulatorik stimmt noch nicht. Oder bin ich da gemein an der Stelle? Ist das unfair?
Ein bisschen muss es vielleicht schon neutralisieren oder ich sag mal, auf die Rahmenbedingungen hinweisen. So wie Stefan gesagt hat, Natürlich ist auch er gewissen Regulierungen unterworfen, technischen ja. Rahmenbedingungen, natürlich auch Marktlogiken, was kostet, wie viel. Und hin und wieder gibt es dann auch so einen Aha-Effekt, dass der Bus zu hoch wird, ja. Den man vorher überhaupt nicht auf dem Radar gehabt hat, ja, der dann wieder bestimmte Überlegungen eben bremst. Aber grundsätzlich ist natürlich die Situation für ein Stadtwerk, was die Umsetzung der Transformation anbelangt, deutlich komplexer. Das geht schon mal los praktisch mit Konzessionsverträgen. Also ich kann jetzt hier, ich bin immer sozusagen an Partner gebunden, wenn ich da irgendwas an der Infrastruktur machen will. Ja. Dann möge sich nur die Städte anschauen. Ich bin ja heute hier in Kassel, war vorhin gerade bei einem Meeting außer Haus und alle 5 Minuten bleibe ich dann da irgendwo stehen, weil die Straße aufgerissen ist, Stichwort Wärmewende. Ja? Ja. Also da ist natürlich dann auch irgendwo die Zumutbarkeitsgrenze von Bürgern und Unternehmen eben erreicht. Ja. Also ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Ja. Dann ist es auch so, dass es natürlich ganz viele Partner braucht. Also die Stadt selber, Stadtverwaltung muss mitgenommen werden. Dann hast du praktisch andere Medien. Also es geht, du hast Strom, du hast Kommunikation, du hast Kanal, da ist alles Mögliche schon drin. Also insgesamt ist die Komplexitätswelt für meine Begriffe noch höher, als wir eben in diesem Ökosystem Fraport, was die Umstellung anbelangt. Und dazu kommt, dass die Regulatorik, sprich praktisch der Gesetzesrahmen, nicht immer notwendigerweise die richtigen Impulse gibt, die ich technisch ganz gerne für die Energiewende hätte. So, und auch Stadtwerke müssen natürlich schauen, praktisch, wenn ich irgendwo einen Euro reinstecke, wie kriege ich den wieder raus? Ja. Situation ist schon sehr komplex. Okay. Deswegen ist sicherlich die ein oder andere Geschwindigkeitsbegrenzung damit zu erklären. Wenn ich noch einen Punkt machen darf, und deswegen finde ich sozusagen dieses Vorangehen von Ökosystemen wie dem Flughafen so wichtig. Als House of Energy darf ich ja mit allen möglichen Themen, die irgendwie Bezug zur Energie haben, in Kontakt treten. Wir hatten in dieser Woche einen Workshop zum Thema CO2-Management. Also wir werden uns damit beschäftigen müssen, wie kriege ich CO2, bevor ich das in die Luft puste, aus irgendwelchen Prozessen in Rohre und dort am besten dann zu Lagerstätten, wo es also die nächsten zigtausend Jahre mindestens eben unten bleibt. So, und in dem Umfeld haben wir immer nur diskutiert, ja, die Techniken sind eigentlich da, aber wie stöpsel ich das zusammen? Der eine will nicht investieren, weil er keine Genehmigung kriegt. Der andere sagt, okay, wir müssen dann wieder mit den Bürgern reden, das könnte verzögert werden. Der andere sagt, okay, wir haben noch gar nicht über die Qualität von CO2 gesprochen, das habe ich auch gelernt, dass da natürlich gewisse Verunreinigungen drin sein können. Dann ist die Frage praktisch, ist das CO2 nun flüssig, was dann bestimmte Reibungsverluste bedeutet, bestimmte Temperaturen oder ist es gasförmig? Dann dieses Gestein, wo das dann eingelagert wird, das mag auch nicht alle Beiprodukte. Also es sind ganzen Haufen Themen zu klären, um eigentlich etwas, was technisch in Einzelelementen schon da ist, dann zusammenzubringen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausdehnen. Wir können die gleiche Diskussion führen mit Wasserstoff und wir können die gleiche Diskussion führen, was ich auch zurzeit auf hessischer Ebene tue, wie kriege ich genügend Strom nach Frankfurt und Umgebung, um die Rechenzentren zu versorgen? Ja? Oder wie kriege ich die Wärme aus den Rechenzentren raus und kriege die halbwegs preiswert in die Fernwärme rein? Einzelthemen, wo ganz viele technische Komponenten da sind und wo wir uns schwer tun, die zusammenzustöpseln, aus den verschiedensten Gründen und deswegen natürlich logischerweise in eine zeitliche Verzögerung reinlaufen, gibt es jede Menge. Und deswegen ist es gut, dass wir auch positive Beispiele haben, ja. Eben wie Fraport, wo man die Dinge, eben weil da eine Hand drüber ist, sozusagen als System etwas schneller vorantreiben kann, auch wenn da mal der Bus zu hoch ist und man hier dann vielleicht doch mal eine Warteschleife einlegen muss.
Okay, ich das Positive daran ja finde, gerade wenn du das Thema CO2, wie kriege ich das vielleicht zwischenzeitlich in den Boden verpresst oder über Da ist ja so viel Forschung im Moment, da ist so viel Bewegung drin. Ich konnte mir, glaube ich, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren mal eine Produktion in den USA angucken, die da schon in die Serie gehen. Das sind noch kleine Serien, aber immerhin. Und da war ein Preis aufgerufen von weniger als 100 US-Dollar pro, was die Tonne CO2, ich weiß es
Ja.
nicht mehr, ich glaube ja. Und das ist ja absolut marktgängig, wenn du das mal im Vergleich zu den erwarteten CO2-Emissionspreisen dir anguckst. Und insofern, ja, ich finde das klasse. Es wird an verschiedensten Ebenen im Moment geforscht, an verschiedensten Ebenen wird es neue Technologien, neue Ansätze geben. Und deswegen sind wir auch gut beraten, nicht alles ganz schnell jetzt umzustellen, sondern immer wieder zu gucken und uns auch wieder zu korrigieren, wo wir neue Ansätze dann gehen müssen. Das sieht man ja auch in den ganzen Fragen der Solarpanels, Photovoltaikpanels etc., die sich ja auch total weiterentwickelt haben. Wir haben heute sehr, sehr dünne Biegsame, die wir leicht aufs Dach oben drauf packen können. Sorry, ich muss ins Mikro sprechen. Stimmt. Guckt ihr gerade raus, wo das wohl auf dem Dach drauf ist, die wir an Fensterfronten anbringen können etc., weil sie eben doch einen gewissen Durchblick erlauben. Und da sind ja so, so viele Möglichkeiten und die Wege müssen wir uns immer wieder offen halten für neue Ansätze, die dort kommen.
Ja. Oder eure bifazialen
Ja.
Solaranlagen entlang der
Ja. Startbahn
an der
West.
Startbahn, ich kenne jetzt die Nummer nicht.
Startbahn 18 West, genau.
Genau. Stefan, ich habe gelesen, du bist ja als Finanzvorstand, glaube ich, dorthin gekommen. Ich nehme an, du bist ein zahlenorientierter Typ. Richtung Klimaziele mal gesprochen. Ihr habt euch ja das Ziel gesetzt, bis 2045 im eigenen Betrieb treibhausgasneutral zu sein. Also so dieses Net Zero, dieses berühmte und
Ja.
eigentlich nicht diese Klimaneutralität. Warum ist euch diese begriffliche Unterscheidung so wichtig?
Erstens haben wir, glaube ich, wenn ich da halbwegs korrekt noch informiert bin und mich erinnere, wir haben ja breitere Anforderungen. Wir müssen ja in all den verschiedenen CO2-Äquivalente, in den verschiedenen Gasen und so weiter neutral werden. Wir haben noch nicht für alles Lösungen, um das auch sehr offen zu sagen. Das war der eine Punkt oder der wesentliche Punkt. Und am Ende muss man sich auch sehr offen die Frage stellen, da werden wir noch Antworten suchen müssen und finden, ob wir für das letzte Prozent am Ende wirklich eine technische Lösung haben oder da dann doch irgendwie kompensieren müssen. Das weiß ich aber heute nicht. Man, bis 2045 ist noch viel Zeit. Man sollte ein bisschen von diesem deutschen Ansatz, immer alles jetzt schon perfekt zu machen, weggehen. Und pragmatisch sein dabei, je nachdem, was für eine technologische Entwicklung wir haben und immer wieder neue Ansätze dann auch gehen. Da gibt es auch überraschend neue Ansätze. Also für das CO2-E-Neutralitätsziel, was wir derzeit für 2045 haben, wir haben da auch übrigens Zwischenziele 2030. Jetzt muss ich doch mal zwei, drei Zahlen um mich werfen. Zahlen, die ihr vielleicht und die auch Klimakritiker gar nicht so gerne von mir hören, aber ich bringe es halt trotzdem. Wir hatten Anfang der Dekade, also so 2021, 2022, hatten wir fast 300.000 Tonnen CO2. Wir liegen jetzt noch, das ist nicht das Basisjahr Pariser Abkommen, das weiß ich, aber um mal zu zeigen, was geht. Wir haben jetzt noch 106.000 Tonnen CO2, wenn ich das richtig im letzten Jahresabschluss gelesen habe. Vielleicht waren es auch 109.000 Tonnen, also leicht über 100.000 Tonnen. So, und da sind wir also schon sehr, sehr weit runtergekommen. Da sieht man eben auch, was möglich ist. Im Konzern peilen wir an für 2030, das ist ja nicht mehr weit, diesen Wert auf 90.000 Tonnen zu bringen. Das sind aber alle Flughäfen weltweit, die wir haben, also die fast 30 Flughäfen hier in Frankfurt auf 50.000 Tonnen. So, und dann eben runter von 230 auf 245 auf null. In solchen Unternehmen sind wir immer gut beraten, dass wir einerseits zwar Fernlicht anschalten und sagen, bei einem Projekt Terminal 3, was können wir dort machen, was können wir in der Sanierung Terminal 2 machen, da auch jetzt oder in den nächsten ein, zwei, drei Jahren Entscheidungen treffen. Ansonsten aber das managen, was vor uns liegt und da Prioritäten setzen. Und das können wir eben. Peter hat es gerade angesprochen, weil wir selbst die Möglichkeiten haben, dann zu entscheiden. Wir monitoren im Konzern etwa 2000 Maßnahmen für CO2-Neutralität. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß die 2000 Maßnahmen nicht. Muss ich zum Glück auch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass wir jeden Tag 2000 Maßnahmen steuern können. Das heißt, du musst aus diesen 2000 Maßnahmen wieder Prioritäten setzen. Die Hebel, wo sind die größten Hebel drin? Wo sind jetzt die Entscheidungen zu treffen? Und das macht das Team super. Und Ja, die letzte kleine Anekdote: Vor 3, 4, 5 Jahren wurde mir immer klar, mit diesem ganzen Megawatt und so
Ja.
weiter, das ist ja wieder ganz andere Währung. Also, ihr Lieben, liebe Kolleginnen und Kollegen, Controller, ich bin schon lange kein Zahlenmensch mehr,
Oh,
aber ich habe früher mal gelernt, dass eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Bilanz und eine Cashflow-Rechnung immer zusammenpasst. Und das fand ich super. Da war ich total begeistert als Student. Das geht alles auf. Das müsst ihr jetzt leider lernen, auch für Megawatt und CO2 und so weiter. Das ist die neue Währung. Da kommt ihr nicht mehr drum herum. In dieser Währung müsst ihr euch auskennen. Und ja, so entwickeln sich eben auch Anforderungen weiter.
okay, und Peter, ihr habt das sozusagen dann auch technisch begleitet, wenn jetzt diese Ziele, diese Zwischenziele da sind, ist das eng verknüpft mit dem, was ihr sozusagen da reinbringt an technologischen Ansätzen, um die umzusetzen?
Wir diskutieren regelmäßig Optionen, Verfahren und bringen dann halt die Erfahrungen ein, die wir haben. Wir sind immer interessiert, sozusagen Projekte zu unterstützen mit der Industrie zusammen, mit der Wissenschaft zusammen, first of its kind, dass wir einfach praktisch neue Technologien eben zusammenbringen und sagen, okay, lass uns das mal ausprobieren, lass uns mal schauen, was steckt da dahinter, wie stabil ist das, funktioniert das? Sozusagen immer der Schritt vor der Hochskalierung. Und da haben wir eine ganze Menge Erfahrung bei uns angesammelt und die stellen wir natürlich logischerweise zur Verfügung und geben dann Hinweise, was sozusagen gute Ideen und was vielleicht weniger gute Ideen sein können, weil wir wollen natürlich auch dazu beitragen, dass man hier einen Weg, der risikoreich ist, einschlägt, sondern eher den Weg geht, wo man sagt, okay, das ist solide und da kann ich dann auch vor dem Controller rechtfertigen, dass ich da Geld reinstecke. Also so läuft der Dialog und da gehört dann auch die ein oder andere Studie dazu, die wir unterstützen. Und ja, House of Energy saugt da eben auf der einen Seite sozusagen wie ein Schwamm verschiedenste Informationen aus verschiedensten Bereichen auf. Und wie gesagt, die Beispiele, die ich vorher genannt habe, die haben jetzt mit Elektrotechnik nur am Rande zu tun. Da darf ich mich dann auch wieder mal mit Chemie und entsprechenden Formeln beschäftigen oder auch mit Thermodynamik und Enthalpie und solchen Sachen. Und wir versuchen einfach sozusagen hier so ein Informations- und Wissenshub zu sein und
Okay.
logischerweise unserem Partner dann das zur Verfügung zu stellen. Was dann konkret gemacht wird, das entscheidet logischerweise immer der Partner. Aber zumindest kann man dann sich nochmal in seiner eigenen Meinungsbildung da eben absichern. Und das Schöne am House of Energy ist, dass wir ja nichts verkaufen wollen, außer eben das beste Wissen. Und deswegen haben wir natürlich eine hohe Vertrauenswürdigkeit an der Stelle und auch eine hohe
Ja.
Verantwortung.
Und eine gute Zusammenarbeit. Wir tauschen uns ja, wenn ich richtig informiert bin, regelmäßig aus, auch
Exakt.
mit unseren Experten und
Exakt.
befruchten uns ja da auch gegenseitig,
Genau.
genau wie du es gerade dargestellt hast. Um mal Timo so ein Projekt zu nennen.
Ja.
Wir gehen ja auf der Vorfeldflotte der Elektrifizierung, gehen wir jetzt immer weiter und werden am Jahresende etwa 1000 Ladepunkte hier am Frankfurter Flughafen haben.
Verrückt.
Das ist ja schon mal nicht nur eine große Anzahl, sondern das muss ja auch in der Stromversorgung, in dem
Ja.
Strombedarf wirklich gedeckt sein, wenn dann die Ladepunkte auch mal zu Peakzeiten relativ gleichzeitig genutzt werden, etc. Worauf ich hinaus möchte, ist, die Batterien, die wir heute im Einsatz haben, also auch in den Autos, in den Vorfeldgeräten,
Ja.
da werden wir jetzt ja mit dem Bundeswirtschaftsministerium ein unterstütztes Projekt machen. Da seid ihr, glaube ich, auch als House of Energy so am Rande zumindest mit dabei, sicherlich im Austausch, Richtung bidirektionales Laden. Das
Das ist
heißt, wir
verrückt,
wollen
ja.
dann die Autos wiederum nutzen als Zwischenspeicher. Da wissen wir heute noch nicht, wie viel das wirklich am Ende bringen wird, wie das mit den Lastkurven funktioniert werden. Da kann man sehr, sehr viel vorneweg rechnen, aber da ist natürlich so ein Reallabor, Frankfurter Flughafen in dem Umfang, einfach mal ideal, um das auszutesten, um es später vielleicht auch in der Tiefgarage irgendwo in der Stadt in Frankfurt nutzen zu können. Müssen wir mal sehen. Muss man einfach mal gucken, wie weit das geht. Aber das sind solche Möglichkeiten, die wir hier natürlich haben, wo wir Entscheidungen treffen können, wo wir vielleicht auch ein bisschen Förderung dann brauchen. Jetzt in diesem Fall vom Bundeswirtschaftsministerium. Aber wo wir dann auch sagen, ja, wir gehen den Weg.
Ja, Peter, bist du in dem Projekt drin? Das würde mich mal interessieren, wie der Case da aussieht mit diesem bidirektionalen Laden.
Wir sind in mehreren Aktivitäten zum Thema bidirektionales Laden engagiert, weil ich das für ein sehr wichtiges Thema halte. Aber nur um kurz nochmal auf Stefans Anmerkung zu antworten. Wenn zum Beispiel so eine Frage aufkommt jetzt hier oder so ein Thema und die technischen Kollegen vom Fraport sprechen mit uns, dann fallen mir ziemlich schnell fünf Firmen ein, vom Start-up bis zum etablierten Unternehmen, die sich zum Beispiel mit einer Steuerungssoftware beschäftigen, die ich ja auch brauche oder die ganz wichtig ist. Und die natürlich dann auch Schnittstellen braucht, zum Beispiel eben zum Strommarkt. Also es ist durchaus ein komplexes System. Und da kann ich dann auch sagen, das sind zum Beispiel mögliche Partner für unser Projekt. Also oder an der Stelle meine ich, dass noch Entwicklungsarbeit zu leisten ist, weil es eben nicht von der Stange zu kaufen ist. Aber ich kenne Professor sowieso, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Lass uns den auch noch mit reinnehmen. Also da kann ich einfach auf das Netzwerk von House of Energy oder auch Erfahrungen von anderen Projekten zurückgreifen. Und damit eben beitragen, dass es ein gutes Projekt wird und einfach die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch erfolgreich durch die Türe gehen, eben steigern. Das Thema bidirektionales Laden ganz allgemein ist für mich extrem wichtig. Und zwar, jetzt werfe ich mal mit ein paar Zahlen um mich. Wenn man mal davon ausgeht, ist jetzt, wie gesagt, erstmal nur um die Größenordnung zu sehen, dass alle Fahrzeuge in Deutschland, das sind gut 40 Millionen, die hätten jetzt alle, die würden alle elektrisch fahren. Und jede hätte eine 100 Kilowattstunden Batterie. Und wir würden das gleiche Fahrverhalten wie heute haben. Das heißt, 80% davon stehen also immer rum. Und wenn diese Kapazität, diese Batteriekapazität verfügbar ist, kann ich die künftige erneuerbare Energienproduktion eines Tages, also was alle Windmühlen, alle Solaranlagen in Deutschland künftig, also 2050, erzeugen würden, kann ich da in diese stehenden Batterien reindrücken und auch wieder rausholen. Würde ja niemanden stören, weil die Autos stehen ohnehin. Also damit kann ich zum Beispiel solche Dinge, was Frau Reiche momentan zu Recht auch anspricht, dass zum Beispiel eben die Batterien zu Hause in der Regel 11, 12 voll sind und Mittag aber die Sonne ja weiter scheint und dann sozusagen zwischen 12 und 1 ein Riesenschwall an Elektronen eben ins Netz drückt. Solche Effekte könnte ich damit rausholen, moderieren, glätten und damit die Netze deutlich entspannen. Ich brauche natürlich jetzt nicht nur eben angesteckte Fahrzeuge in großer Zahl, sondern ich brauche natürlich auch die Steuerungslogik. Und ich bräuchte auch ein Marktmodell, weil wenn ich schon meine Batterie hergebe und damit Netzausbau zumindest dämpfen kann, dann hätte ich vielleicht auch den ein oder anderen Euro verdient. Deswegen ist es wichtig, dass man solche Dinge zeigt, auch die Effekte aufzeigt, auch eine Kosten-Nutzen-Analyse macht und das dann eben der Politik hinhält und sagt, da brauchen wir jetzt aber nochmal eure Unterstützung. Ihr müsst ein bisschen am Regulierungsrahmen hier und dort drehen, damit da auch ein Geschäftsmodell draus wird, ja. Und deswegen sind solche Ökosysteme, wo ich eben hier mit einer hohen Penetration an Fahrzeugen jetzt schon rechnen kann oder Elektrofahrzeugen rechnen kann, wie Fraport eben so wichtig.
Dann braucht aber der Stefan braucht ja kein Marktmodell, ne? Der ist da alleine, hat sein eigenes Netz. Der braucht jetzt, das ist ja das Tolle eigentlich. Er kann sich voll auf die Technologie konzentrieren und ob die funktioniert und nicht, ob jetzt die Netzanschlussgebühren oder die Netzentgelte dynamisch sind oder nicht dynamisch, oder?
Ja und nein. Im Grundsatz ja, okay, aber wenn ich vorhin nochmal die Zahl zitieren darf, wir haben einen Stromverbrauch am Frankfurter Flughafen von 540 Millionen Kilowattstunden, Fraport selbst davon, aber eben nur 310 Millionen. Das heißt, ich habe noch 500 andere Unternehmen, die ja auch eine ganze Menge Fahrzeuge, eine Lufthansa, eine Condor, aber auch Frachthändler und so weiter. Und die wir auch ganz gerne motivieren würden, dann auch eben alle irgendwann klimaneutral und auch das bidirektionale in ein großes System mit der Steuersoftware und so weiter. Da musst du schon überlegen, wie ist da ein System? Zahlen die dafür oder kriegen sie noch Geld dafür? Mal abwarten, also das ist schon ganz entscheidend.
Dann machst du das Marktmodell selber bei dir, Stefan. Du bist der Regulierer quasi und so ein
Das wissen
bisschen.
wir noch nicht. Gucken wir mal, in welche Richtung das alles genau geht.
Wenn ich da nochmal ergänzen darf, also wir müssen da nochmal ganz klar zwischen Kilowattstunden und Kilowatt unterscheiden. Also die Kilowattstunden, sprich praktisch die Elektronen pro Jahr, die Stefan für seine E-Mobilitätsflotte, wobei die ja diverser ist als wie in Städten, braucht, diese Anzahl wird erstmal einigermaßen überschaubar sein. Viel spannender sind die Kilowatt. Wenn nämlich zum Beispiel alle Fahrzeuge, die er da hat, gleichzeitig laden würden, dann müsste er die doppelte Anzahl von Kabeln verlegen. Und also die Kilowatt bestimmen sozusagen die Infrastruktur. Und je intelligenter ich die Kilowatt, also wer lädt wann und wo, je intelligenter, dass ich das verschachteln kann, umso preiswerter ist oder umso weniger kostet die Infrastruktur, die er braucht. Und das nächste ist, natürlich hat er die Solaranlage, die trägt auch bei, aber er hat natürlich auch immer, oder Fraport hat auch immer Austausch mit den vorgelagerten Netzen. Und da steht einer, der will Netzentgelte haben. So, das heißt praktisch, wenn er da besonders viel zieht, dann steigt auch seine Rechnung. Also insoweit, ja, er kann die Dinge schon ausbauen, aber er hat eine ganz klare betriebswirtschaftliche Logik, wie die Steuerung funktioniert. Die ist ein bisschen anders, die Logik, als wie bei einem Stadtwerk. Da hat es vielleicht auch noch ein eigenes Kraftwerk oder was da. Also die Logik ist etwas anders, aber sie ist durchaus transferierbar. Also wenn ich die einmal bei Fraport sauber funktionierend habe, dann kann ich das als Modell sehr, sehr gut übertragen.
An dem Thema müssen wir noch ein bisschen weiterarbeiten. So weit sind wir noch nicht, aber genau das, was du, Peter, vorhin sagtest, Lastausgleichskurven und wie sie alle heißen, ich weiß es gar nicht. Ja, das ist dann die Lastprofile, die müssen ja gesteuert werden. Du kannst ja nicht jedem einfach sagen, macht mal, das wird am Ende nicht funktionieren.
Man muss da klein anfangen. Wir haben ein anderes Projekt, das wir gerade anschieben, mit einem Gemeindewerk. Die betreiben 10 Busse, also elektrische Busse, und haben dann eine bestimmte Anschlusskapazität auf ihrem Bauhof, auf ihrem Werkshof, um das da zu laden. So, und da versuchen wir auch jetzt praktisch mit einem kleinen Start-up-Unternehmen da eine Software zu entwickeln, nach der Methode, wie viel hat denn der Bus jetzt noch und wann muss er da wieder kommen und wie passt das alles mit den Fahrplänen zusammen. So, und das ist dann natürlich so angelegt, dass ich es irgendwann mal auf 100 Busse hochskalieren kann und vielleicht noch 2 oder 3 andere Ladestellen. Aber ich muss halt irgendwo mal klein anfangen. Und wenn ich die Prinzipien dort korrekt und etwas vorausdenkend etabliert habe, dann funktioniert das auch.
Gar nicht so klein angefangen haben die ja bei Fraport mit dieser Vertikal-PV-Anlage, die da im Hintergrund vom Stefan zu sehen ist. Ich denke, erklär noch mal, Peter, warum die so cool sind und erklär mir auch mal, warum ich die nicht häufiger sehe, so, weil ich sehe immer noch die ganz normalen, herkömmlichen.
Ich denke mal, dass wir sie künftig häufiger sehen werden. Das Schöne ist, dass sie hohe Wirkungsgrade haben, obwohl sie senkrecht stehen. Und sie können von hinten und von vorne, also von rechts und von links, eben beschienen werden. Und Fraport hat es sehr, sehr clever gemacht, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass die Startbahn genau so verläuft, wie sie verläuft. Nämlich die Haupterzeugung dieser Solaranlage ist in den Morgenstunden und am Abend. Bei Mittag habe ich ja schon genügend Strom. Und wo ich praktisch die Lücke habe, um das Ganze zu glätten, ist also morgens und abends. Und das halte ich für besonders spannend, weil ich damit eben sozusagen eben diesen Mittagspeak, über den ich vorher schon ein bisschen lamentiert habe, dass er das System sehr stört, zumindest in der heutigen Regulatorik, den kann ich damit vermeiden. Und das ist meines Erachtens auch wieder ein sehr schönes Beispiel, dass man zeigt, es geht auch groß. Und ich bin überzeugt, dass man auch im Zusammenhang mit Landwirtschaft, wenn man die ein bisschen weiter auseinanderbaut, kann man da auch mit dem Traktor durchfahren oder es können da Schafe drumherum weiden. Da gibt es ja die verschiedensten Ansätze. Also ich bin überzeugt, dass wir diese Art von Anlagen häufiger sehen werden, auch rechts und links von Autobahnen und so.
Also das waren die Hauptargumente für uns. Das sind die Frage der Gleichverteilung der Lastkurven über den Tag. Sehr effizient, das ist schon vollkommen richtig. Wir haben ein weiteres Argument, das ist die Biodiversität. Wir sind ja hier sehr im Fokus auch bei diesen Themen, haben eine hohe Artenvielfalt am Flughafen, rund um den Flughafen. Und da sind diese Anlagen natürlich ideal, weil sie eben, ach, alle Getiere, die es da so gibt, uns immer noch am wenigsten beeinträchtigen.
Und hast du noch ein Gefühl, Stefan, war das auch so ein Aufpreis, den man da zahlen musste, weil alle noch horizontal unterwegs sind und die Vertikalen, dass man da auch gesagt hat, ja komm, kostet einen Schnuff mehr, aber
Also
wenn ich
meines
nicht mehr
Erachtens
weiß,
nicht,
dann.
habe ich nie gehört, dass wir dafür einen Aufpreis zahlen müssen, sondern das ist eine sehr, sehr gute Investition.
Ja.
Wir werden uns das weiter angucken, Richtung Landebahn Nordwest als nächstes Projekt, wie weit wir dort auch gehen, ob wir dann senkrecht, ob wir eben doch in einem gewissen Winkel. Das müssen wir uns angucken. Das werden die Experten dann aber auch, und dazu haben wir die Experten, ist auch gut so, werden da Vorschläge unterbreiten und dann gucken wir uns das
Okay. Was ich mir denke, Windräder können Sie ja nun leider nicht aufstellen da am Flughafen, Peter. Ne? Und da gab es ja die Idee mit der EMBW, Stefan, hattest du vorhin schon mal gesagt, wo ihr so einen langfristigen Liefervertrag da abgeschlossen habt mit Windrädern halt in der Nordsee. Weißt du noch, wie das Projekt auf deinen Tisch kam zuerst und wie du darüber gedacht hast am Anfang? Hat Peter das mitgebracht oder waren das die Kollegen von der EMBW?
Also, ist ein bisschen anders gelaufen. Ich glaube nicht, dass es über das House of Energy kam, aber
Nein,
ihr wart
nein.
vielleicht im guten Kontakt dazu, das kann ich jetzt nicht sagen. Sondern wir hatten uns sehr, sehr früh im Rahmen der Net Zero Strategie
Ja.
2045 schon damit auseinandergesetzt, wie wir auf Dauer unseren Energiebedarf decken wollen. Und da war relativ klar, wir sind ja schon lange auch in Onshore-Windkraftanlagen aktiv. Wenn du die richtigen Wirkungsgrade erzielen willst, musst du Offshore-Windkraft gehen, weil Onshore ist alles nett. Entschuldigung, will das auch nicht kleinreden, ist schon gut, aber die Wirkungsgrade werden
Ja.
Offshore erzielt. Und da haben wir damals eine begrenzte Auktion gemacht mit verschiedenen Energieversorgungsunternehmen und haben uns am Ende für EnBW entschieden und die haben sich auch für uns entschieden. So ist das neu, du brauchst beide dann,
Ja.
weil das war eine relativ frühe Phase hier in Deutschland mit Offshore-Windkraftanlagen. Für alle noch ein bisschen neu, wie man auch, das sind ja sehr komplexe, lange, große Verträge, wie man Risiken teilt,
Ja, genau.
wie man zu kommerziellen Vereinbarungen kommt. Aber auch für diese Energieversorger, ohne jetzt in Details reinzugehen, war es natürlich entscheidend, dass sie ihr Risiko aus der Investition teilen können bzw. begrenzen können, dass sie im Prinzip fixe Abnahmeverträge hinten
Genau.
haben. Und da ist so ein großer Flughafen mit so einer hohen Abnahmemenge natürlich auch für die schon interessant. Ich würde nicht sagen, dass wir am Flughafen selbst gar keine Windkraftanlagen machen
Nicht?
könnten. Ja, aber das ist noch nicht industriereif, noch nicht interessant genug für uns. Ich habe mal Projekte gesehen mit sehr kleinen Windkraftanlagen auf Dächern von Terminals. Da sind wir bisher nicht dran gegangen, um das sehr offen zu sagen, weil wir entweder, wenn wir sie nutzen können, dann für Photovoltaik nutzen. Oder, naja, man muss dann wieder überlegen, wie viel Wind ist da und wann saniere ich vielleicht ein Dach. Und jedes Mal, wenn ich etwas draufbaue und das vielleicht nicht selbst investiere, habe ich wieder eine Schnittstelle zu einem Dritten und es schränkt dich eben ein. Und da wirst du aber immer wieder weitere neue Entscheidungen treffen, da wird sich industrielle Entwicklung fortsetzen. Also ich würde das nicht dauerhaft ausschließen, dass es da nicht kleine Anlagen auch mal gibt, die irgendwann doch einen hohen Wirkungsgrad erzielen. Mal sehen.
Habt ihr dann Batterien auch, Peter? Weißt du das zufällig? Also diese Großspeicherbatterien, sind die da auch im
Frankfurter
Einsatz?
Flughafen haben wir sie bisher nicht.
Auch
Wir
noch,
gehen
hm?
davon aus, dass wir in den nächsten Jahren eine erste, vielleicht auch eine zweite, das werden wir dann
Ja.
sehen. Ich nenne sie immer industrielle
Genau, genau.
Großspeicherbatterien neuester Generation anschaffen werden. Das wird wahrscheinlich notwendig werden, weil wir werden nicht so viele Autos dazwischen Batterie nutzen können, bidirektionales Laden. Nein, je mehr du in diese Richtung gehst, wirst du solche Batterien brauchen und die machen ja gerade auch große Entwicklungsfortschritte.
Ja. Vielleicht ein paar Anmerkungen dazu. Also, wenn ihr eine Batterieanlage bauen wollt, gerne mit uns reden. Wir schauen uns alle möglichen Technologien an. Und sind natürlich auch da ziemlich gut informiert, was da momentan eben geht oder was eben nicht geht. Und ich hätte auch spontan ein paar Vorschläge, wo wir denn gemeinsam gucken könnten. Zum Thema Windkraftanlagen, also auch mit kleinen Windkraftanlagen beschäftigen wir uns. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ich längere Zeit Technikvorstand der Mainova war. Also der ganze Raum hier ist jetzt nicht so ganz toll geeignet für diese kleinen Windkraftanlagen. Es hat einfach was mit Wind zu tun. Man kann vielleicht schon irgendwo so ein zugiges Eck finden oder obendrauf auf irgendein Gebäude. Ich hätte auch zwei, drei Technologien als Vorschlag im Portfolio. Ist ja auch von mir zu erwarten, dass ich sowas habe. Aber selbst wenn es jetzt vom Wind her funktionieren würde, Das wird niemals einen großartigen Beitrag leisten. Die Leistungen sind einfach sehr, sehr klein. Wenn wir weitergehen und schauen praktisch die normalen Onshore-Windkraftanlagen, die haben natürlich einmal schon eine höhere Laufzeit als die Solaranlagen, aber trotzdem noch begrenzt. Und da gibt es ja die deutsche Flugsicherung, und die ist da ziemlich allergisch gegen Windkraftanlagen im Umfeld von Flughäfen, weil die nämlich irgendwelche Kommunikationssignale, Radarsignale zwischen Flugzeug und Tower stören können. Und das hat dann natürlich Sicherheitsaspekte. Also ich muss immer ein Stück weit weg vom Flughafen gehen, damit ich solche überhaupt aufbauen kann. Also das ist schon genehmigungsrechtlich ein Thema. Die Geschichte mit den Offshore-Windkraftanlagen hat erstmal den Vorteil, dass die physikalische Bereitstellung durchaus so um die 4000 Stunden, Volllaststunden pro Jahr hat, also etwa doppelt so stabil ist wie eine Windkraftanlage an Land. Also sozusagen die Stromgestehung ist da schon mal auch börsentechnisch sehr gut. Und natürlich sind die Leistungen hoch. Nachteilig muss ich auch die Leitung dazwischen haben, um das dann herzutransportieren. Und das Verfahren, das man dort anwendet, ist das sogenannte PPA, das ist der Power Purchasing Agreement. Das ist eine gängige Methode in der Branche. Ich kann zwar als House of Energy was dazu sagen, aber das ist ein Einkaufsthema vom Fraport, und das beherrschen die Kollegen absolut perfekt. Und dort macht man einfach langfristige Verträge über bestimmte Energiemengen, die dann in welchen Profilen auch immer zu liefern sind. Energieversorger ist da ganz gut, weil wenn die Windmühle mal nicht geht, dann kann er das anderweitig eben ersetzen, weil eben der Wind ja auch ein bisschen schwankt oder schwankt, obwohl er eben am Meer stabiler ist, und hat dann den Vorteil, dass praktisch derjenige, der die Windmühle baut, der hat eben einen konstanten Erlösstrom über viele Jahre, und derjenige, der es abnimmt, der hat einen konstanten Preis und muss sich jeden Tag auf die Börse schauen, was da macht, was dort geschieht. Also es ist eine sehr, sehr weit verbreitete Methode. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, wie viel Prozent der gesamten erneuerbaren Energien auf diesem Weg vermarktet werden, aber es ist ein ordentlicher Prozentsatz, und damit kann ich eben Direktvermarktung an der Börse oder eben EEG mit allen Auflagen, die damit verbunden sind, eben vermeiden. Also es ist ein gängiges Verfahren und ist ein guter Weg, in Richtung CO2-Neutralität zu kommen. Und eben die Käseglocke, die ich jetzt quasi über Fraport stülpe, dann da etwas zu erweitern, weil ich muss halt schauen, was kann ich vor Ort machen, was ist da finanzierbar. Also Solaranlagen zum Beispiel ja, Windkraft eher nein. Wo muss ich halt mein Integral, dass ich CO2-neutral werde, eben ausdehnen? Ja, und warum nicht bis in die Nordsee, wenn dort Kapazitäten sind?
Ja, ich kann das alles bestätigen. Das waren genau die Gründe, warum wir auch Entschuldigung, Richtung Offshore-Windkraft gegangen sind. Da steht natürlich nur Großabnehmern zur Verfügung, so ein PPA zu machen. Genau das haben wir gemacht. Es wird bei uns sicherlich am Ende mehr als 80% des Strombedarfs decken. Der Rest kommt dann aus anderen Möglichkeiten, Solar und so weiter. Aber der große Vorteil ist das PPA dort, ganz klar.
Ja. Ist ja auch irgendwie klar, dass so ein Luftfahrtsunternehmen, das aus dem Wind holt sich die Energie. Das ist ja auch einfach, das passt ja auch einfach viel besser. Stefan, wie viele Leute kümmern sich denn bei euch um dieses Thema Energie? Wie habt ihr das organisiert? Ich habe den Eindruck, da müsste auch so eine nicht kleine Mannschaft sich damit beschäftigen, jeden Tag mit komplexen Systemen. Oder hast du da
Also eine Zahl habe ich jetzt nicht. Aber wir haben Top-Experten in einem Bereich, die sich um die gesamte Energiewirtschaft kümmern. Auch Peter weiß das von früher noch, auch unser ganze Geschäftsbeziehungen und Energielieferungen und Wärmelieferungen mit Mainova zum Beispiel oder auch mit einem zweiten Partner, das alles weiterentwickeln, da haben wir wirklich super Experten. Das ist gar kein so großes Team in der Frage Design, da ist das eher ein kleines Team. Natürlich brauchst du am Ende all die, die das vor Ort dann auch umsetzen und jeden Tag managen.
Ja, okay, und da anschließend vielleicht nochmal eine Frage. Also das sind ja auch nicht kleine Projekte. Und zum Schluss jetzt, was ihr gemacht habt mit dem Terminal 3, ein Riesenprojekt. Und da wird ja auch so gesagt, Deutschland kann auch große Projekte machen. Und dieser ganze Umbau der Energieversorgung in Deutschland, das sind ja auch Riesenprojekte. Was kannst du mitgeben? Und ich glaube, da gibt es so ein paar Punkte, was ihr gelernt habt oder wie ihr so Riesenprojekte macht, dass sie auch am Ende klappen in Time und in Budget. Was könntest du so als Learning uns da mitgeben? Wie kriegt man so riesenkomplexe Dinge über diese Zeit gut gesteuert und fertig?
Ich glaube, man muss da jeweils ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Ratschlägen, in welchem Stakeholder-Environment man sich bewegt. Mhm. Also für eine öffentliche Hand mit all den Beschaffungsvorgängen, Beschaffungsämtern und so weiter in dem politischen Umfeld ist das sicherlich, ich denke jetzt mal, im Bundeswehr noch viel, viel schwieriger, ganz anders zu handeln. Und da könnten wir keinen Ratschlag geben. Da will ich mich raushalten.
Ja.
Für eine Privatwirtschaft, ja, sind wir sehr stolz, sind auch glücklich. Und ich bin persönlich auch sehr glücklich, dass das Terminal jetzt in Betrieb ist, dass es am Netz ist, dass es funktioniert. Ein paar Kleinigkeiten noch, aber die werden wir in den nächsten Wochen erledigt Normal. Haben. Mhm. Das gehört einfach dazu, wenn man so ein großes Projekt mit so einer Fläche, mit so vielen technischen Anlagen in Betrieb nimmt. Ich sehe aber auch bei anderen Privatunternehmen, privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen, ob das Energieversorger sind, die Offshore-Windkraftanlagen bauen oder eben kleinere Projekte hier auch in der Region, wo Firmen komplett neue Produktionssitze erstellen und kompletten Umzug machen für 500 Millionen Euro, habe ich gestern Abend wieder eine Firma getroffen. Mhm. Wenn das sauber durchorganisiert ist, sauber geplant ist, wenn du dann dich regelmäßig hinsetzt, guck, so muss ich vielleicht nachsteuern, also eng monitors, eng managed und du hast ein gutes Team drauf, dann klappt so etwas. Dazu muss ein klarer Auftrag gegeben werden, ein klares Ziel, klares Monitoring danach und immer ein Stück weit zwischen Fernsicht und Nahlicht hin und her geschaltet werden.
Und du magst ja auch diesen Begriff Commitment, glaube ich, ne? Verantwortung.
Ja, Commitment, ich hatte Verantwortung, ja, du musst immer die Extrameile dafür gehen. Sorry, bei so einem Riesenprojekt wie Terminal 3, da kommen so viele Überraschungen, auch Herausforderungen unterwegs, bis hin zu Planungen, die eben doch nicht ganz so stimmig waren am Ende, wie sie hätten sein sollten. Und dafür musste halt die Extrameile gehen. Also vergleicht das mal mit einem Marathon, da ist dann auch ein bisschen Tränen und Schweiß. Also sorry, das gehört mal dazu. Also ohne Anstrengung läuft da nichts. Das ist vollkommen richtig. Aber dazu gibt es dann Teams und die sind ja auch committed, dann, die wollen das ja auch. Und dieses Wollen hast du gerade angesprochen, das Commitment, das finde ich auch klasse, das dann zu sehen.
Mhm. Peter, was meinst du?
Ich würde es so unterschreiben. Also erstmal brauche ich einen klaren Plan, klares Ziel, was muss hinten rauskommen. Und für mich ist das Team, das strukturiert arbeitet, das auch immer wieder nachhält, wo stehen wir denn, was sind die nächsten Schritte, extrem wichtig. Also die Menschen, die hier in so einem Projekt mitwirken, auch ihre Begeisterung für die Sache ist extrem wichtig. Ich habe zwar noch nie so ein großes Projekt geleitet, aber wenn man ein Umspannwerk baut oder ein Kraftwerk baut, da habe ich dann eher Erfahrung, ist es auch so, dass ganz viele Komponenten zusammenpassen. Und wenn das Team hier nicht harmoniert, und die Zielsetzungen unklar sind, dann läuft es meistens aus dem Ruder. Und da gibt es ja auch so Rückkopplungsschleifen, dass bestimmte Genehmigungen für bestimmte Dinge immer nur einen bestimmten Zeitraum gelten. Und wenn ich dann aus diesem Zeitraum rausfalle, dann kann ich wieder von vorne anfangen und muss möglicherweise Technologie wieder ändern, weil wir ja immer auf dem modernsten Stand der Technologie bauen müssen, aus haftungsrechtlichen Gründen. Und da komme ich dann in eine Negativspirale rein, was man auch bei dem ein oder anderen Vorhaben in der Republik ja beobachten kann. Und deswegen sind die Dinge, die Stefan gesagt hat, extrem wichtig und dann kommt auch ein erfolgreiches Projekt in Time und in Budget raus.
Stefan, in Vorbereitung auf unser Gespräch bin ich über einen Punkt gestolpert, den viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm haben. Denn wenn wir über die Klimawirkung des Luftverkehrs sprechen, dann denken die meisten und so auch ich zuerst natürlich an Flugzeuge. Gleichzeitig liegt aber ein großer Teil eurer Verantwortung als Flughafenbetreiber am Boden, also bei Infrastruktur, Energieversorgung und dem eigenen Betrieb. Die Emissionen der Airlines liegen dagegen weitgehend außerhalb eures direkten Einflussbereichs. Wie schaust du auf diese Rollenverteilung? Wo siehst du die Verantwortung bei Fraport und wo endet dann auch euer Einfluss?
Also erstmal, es geht ja um die Gesamtemissionen bei den Produktfliegen. Ich komme immer von der Seite, wir als Bürger, wir als Wirtschaft, wir brauchen fliegen, wir wollen mobil bleiben.
Ja.
Und genauso wie du eben einem Bürger nicht vorschreiben kannst, welches Auto er fährt, welche Heizung er zu Hause einbaut, das geht schief. Sollte man nicht, man muss über Marktanreize gehen. Haben wir aber hier als Industrie auch die Verantwortung, dir als Bürger, als Passagier ein dauerhaft klimaneutrales Produkt zu liefern. Und das ist ganz klar unsere Verantwortung als Industrie. Unser Scope 1, Scope 2 ist all das, was wir hier am Boden selbst verbrauchen. Dann haben wir die Airlines mit ihren Emissionen. Das ist für uns in gewissen Definitionen jetzt immer ein bisschen einfacher. Scope 3, aber bei denen ja wieder Scope 1 und Scope 2. Und darum kümmern die sich auch darum. Das passt ja alles sehr gut von der Regulierung zusammen. Am Boden können wir solche Sachen machen, wie Hilfstriebwerke früher ausschalten. Wir können das über Bodenstrom zur Verfügung stellen. Wir können über die Wege gehen, vorhin schon angeklungen, den elektrifizierten Schlepper. Mhm. Wir können theoretisch sogar bis zu dem Weg gehen, dass er es bis zur Landebahn schiebt und du da erst die Triebwerke anlässt.
So Katapult.
Jetzt kommst du aber, jetzt siehst du aber genau das Problem ein Stück weit. Das ganze System muss am Ende noch funktionieren.
Ja.
Wenn ich dort Triebwerk anlasse mit Probelauf und so weiter 3-4 Minuten brauche, dann wird das System so stocken, so die Kapazität runtergehen oder ich habe so viel mehr Verbrauch an Landebahnen, neue Landebahnen, alles das. Nein, haben wir nicht vor, also keine Sorge hier. So dass manche Sachen eben noch nicht funktionieren, was theoretisch, technisch alles heute möglich wäre, weil es einfach im operativen Betrieb nicht funktioniert. Das ist so übersetzt wieder wie beim PKW, wo die Reichweite noch nicht funktioniert und darum, also bei manchen PKWs, und darum eben noch nicht so viele Elektrofahrzeuge vielleicht gekauft werden, wie man sich das eigentlich vorstellen könnte. Von der Technologie her könnte ja jeder auf Elektro gehen, wäre ja gar kein Problem.
Ja.
Bei dem Sustainable Fuel, was du angesprochen hast, also nachhaltig CO2-neutral hergestellter bzw. dann verbrauchter Kraftstoff, ja. Da haben wir Beimischungsquoten, das haben wir auch sehr begrüßt von der EU für alle, alle Airlines innerhalb der EU, die sind verpflichtend für die Treibstoffproduzenten,
ja.
Im Prozentsätzen das, was sie eben an normalen Treibstoff herstellen, müssen sie so und so viel nachhaltigen herstellen, ansonsten müssen sie Pönalen zahlen, also Strafzahlungen. Das wird weiter hochgehen. Biogen ist das im Moment auch kein Problem, zumindest für die nächsten 10 Jahre.
Okay.
Da sind genügend biogene Treibstoffe vorhanden. Wir sprechen uns, jetzt würde ich aber ganz technisch schon, für ein Book-and-Claim-System aus, also nach dem Motto, es ist nicht notwendig, am jeweiligen Flughafen genau diese Quoten von dem Gesamtbedarf einzuhalten, sondern die Airline kann über ein System, ob sie jetzt in Amerika mehr Biogen einkauft, dafür in Europa weniger, fürs Klima ist das vollkommen egal. Das ist deutlich effizienter, diesen Weg zu gehen, solange die Quote in Summe eingehalten wird.
Okay.
Und das muss eben noch auf der Regulierungsseite weitergehen. Da gibt es noch verschiedene Themen in der Standardisierung, welche Qualität von Biogenkraftstoff ist genau zulässig etc. Aber das geht vorwärts und das wird weiter vorwärts gehen.
Aber für euch ist es technisch einfach, ihr bekommt dieses Bio-Kerosin angeliefert und da müsst ihr technologisch nichts groß verändern. Ihr tankt dann einfach das? Oder?
Im Grundsatz ja. Du kannst das in natürlich separate Tanks geben.
Ja.
Es geht über eine Pipeline oder es geht über die Schiffe in der Supply Chain. Das funktioniert alles.
Okay.
Ja, das ist möglich. Es muss halt entsprechend hergestellt werden. Es ist deutlich teurer als normales Kerosin.
Okay, Peter, dann brauchen wir jetzt ja nur noch die Airlines sozusagen. Ne? Dieses elektrische Fliegen wäre eigentlich das Perfekte. Dann bräuchte man auch diesen Bio-Kerosin nicht mehr. Wie ist denn das da mit dem House of Energy? Habt ihr da auch einen Hersteller von so Airbus elektrifiziert?
Boeing? Ich glaube, man muss da erstmal etwas grundlegender drüber nachdenken. Wenn ich hergehe und sage, okay, ich möchte diese CO2-Neutralität, die Klimaneutralität erreichen und gleichzeitig den Energiebedarf senken, dann fällt mir als erstes natürlich der Strom ein. Also Strom ist extrem effizient. Strom kann grün hergestellt werden. Ein Punkt von grünem Strom haben wir schon so ein bisschen andiskutiert. Der ist nicht unbedingt stetig, also ich muss ihn erstmal verstetigen. Er hat aber noch ein zweites Problem. In dem Moment, wo ich den Stecker irgendwo rausziehe und in einem isolierten System bin, dann muss ich die Batterie mit mir rumschleppen. Da gibt es jetzt Gott sei Dank riesige Fortschritte, sodass ich heute sagen würde, mit Blick auf den Luftverkehr, dass wir in absehbarer Zeit durchaus Flugzeuge sehen werden, die vielleicht ein paar hundert Kilometer mit 3, 4, 5, 6 Passagieren elektrisch fliegen können. Gerade in dem Raum Kassel geschieht zu dem Thema momentan sehr viel. Einen Jumbojet oder irgendetwas Transatlantisches oder sonst wohin elektrisch, da fehlt mir also momentan jegliche Fantasie. Und ich würde den Fantasiemangel sogar auf 10, 20 oder noch mehr Jahre ausdehnen. Also dort, wo einfach diese Effizienz des Stroms an einen Effektivitätsmangel, an einen Wirksamkeitsmangel stößt, weil es technisch nicht anders geht, muss ich dann auf die Chemie ausweichen. Ob das Wasserstoffflugzeug, da bin ich jetzt kein Experte, die Lösung sein wird, weiß ich nicht. Ich habe nur gehört, dass man die Flugzeugkonstruktion hier total verändern muss und dass man dann auch eher so innereuropäisch da diskutiert. Also meines Erachtens werden wir uns weiter mit dem Thema Kerosin beschäftigen müssen. Mit all den Effizienzaspekten, die Stefan Schulte genannt hat. Und ich finde diese Idee mit den Blends auch erstmal einen gangbaren Weg. Und die Frage ist natürlich aus meiner Sicht, wo ziehe ich das Integral? Genauso wie ich eine Zementfabrik, um jetzt ein anderes Beispiel zu nennen, da wird einfach immer CO2 rauskommen. Ich kann jetzt, weil das liegt in dem Zement, das liegt in der Chemie, die kann ich nicht verändern. Ich kann mich natürlich die Frage fragen, wie viel Zement brauche ich? Vielleicht brauche ich weniger und kann die Steine irgendwie anders machen. Aber ich werde mich dort mit CO2 beschäftigen müssen. Und vielleicht muss man auch beim Flieger irgendwann mal sagen, es wird da keine Blase geben, dass der Flieger als solches total CO2-neutral ist, sondern da wird es irgendwie eine Restmenge CO2 geben, die ich dann durch andere Maßnahmen an einer anderen Stelle kompensieren muss, sodass dann die Atmosphäre an der Stelle jetzt nicht als Anreicherungsobjekt dient, sondern als Zwischenpuffer. Also die Frage ist immer sozusagen, wo kapsle ich? Und je enger, dass ich kapsle, umso technischer anspruchsvoller wird es und umso teurer wird es am Ende des Tages. Wenn ich natürlich dazu großzügig bin und es zu wenig überwache, dann bläst einer CO2 in die Luft eben ohne das zu kompensieren. Das soll natürlich auch nicht sein. Also insoweit muss die Regulatorik drumherum auch mitentwickelt werden, aber bitte schön handhabbar.
Aber Peter, das ist ja ein ganz entscheidender Punkt, den du gerade angesprochen hast, wo wir vielleicht manchmal in die falsche Richtung gehen. Wir brauchen eine Technologieoffenheit. Technologieoffenheit, weil die Forschung geht so weit und die verändert sich. Vor 5 Jahren haben wir noch geglaubt, oder hat ein großer Hersteller geglaubt, dass er 2040 Wasserstoffflugzeuge an den Markt bringen wird. Ich glaube, davon ist dieser Hersteller ein Stück weit abgerückt. Ich sage nicht dauerhaft, vielleicht forscht er weiter dran und so weiter. Technologisch wird das gehen. Aber da ist so viel an Infrastrukturveränderungen, auch an Flughäfen in der ganzen Value Chain Kette eben notwendig, mit so hohen Investitionen. So, da gibt es dann vielleicht wieder andere Möglichkeiten. Wir sind ja dran, Timo hat es angesprochen, noch in sehr, sehr kleinem Umfang rein elektrisch hergestelltes Kerosin zu erproben, aber das sind im Moment so minimale Mengen so, aber irgendwo wird es ja vielleicht auch mal den Durchbruch geben und darum muss eine Regulatorik immer technologieoffen sein, aber sie muss die richtigen Anreize und auch Bestrafungen setzen und die richtigen Vorgaben machen, aber am Ende technologieoffen.
Ja, ich meine, wenn ich mich nochmal, also das ist ja die Geschichte der Luftfahrt, wenn man sich diese ersten Sprünge anschaut von den Menschen, die versucht haben, irgendwie über so eine Klippe zu kommen. Und ich meine, das sind 100, weiß nicht, 130 Jahre. Klar ist auch nicht wenig Zeit, aber von diesen Flügeln, die man sich umschnallt zu so einer Boeing, ist in 130 Jahren ja auch einiges passiert.
Naja, nicht nur das. Jetzt nehmen wir die letzten 10, 20 Jahre. Jede neue Flugzeuggeneration, die an den Markt gekommen ist, ist irgendwo circa 20%, teilweise 30% effizienter als das Vorgängermodell. Das sind ja schon Riesensprünge.
Mein Petitum war auch praktisch, dass wir den Perfektionismus nicht zu hoch hängen, sondern eben dieses Prinzip von Pareto berücksichtigen, dass er aussagt, dass ich also 80% des Nutzens mit etwa 20% des Aufwands erreichen kann. So, und wenn wir uns vorstellen, praktisch, wir hätten den Globus von 80% der CO2-Emissionen kurzfristig befreit, das wäre für mich eine sehr schöne Vorstellung.
Ich glaube, wir müssen einfach dranbleiben. Das ist das
Genau.
Entscheidende. Jeder in seiner Verantwortung. Und dann werden wir schon auf einen guten Weg kommen. Aber wir
Genau.
müssen auch gucken, dass das alles mit Wirtschaftlichkeit, mit Nachhaltigkeit, mit Akzeptanz in der Bevölkerung zusammenpasst.
War doch ein schönes Schlusswort.
Genau, Peter, das lag mir auch auf der Zunge und der Stefan kann das wahrscheinlich auch, weil er auch auf den Punkt sowas formulieren kann. Vielen Dank, Stefan. Nee, es war für mich ein spannendes Gespräch. Du hast am Anfang gesagt, wer hört sich das alles an? Ich habe nicht gemerkt, dass es so schnell vergangen ist. Ein ganz herzliches Dankeschön an dich auch Peter. Dann machen wir so weiter wie vereinbart.
Vielen, vielen
Ja.
Dank, Peter. Vielen Dank, Timo.
Ja, sehr
Also, dann
gerne.
gehen wir jetzt mal langsam raus. Ha? Tschüss zusammen. Ciao.
Tschüss.
Tschüss, danke nochmal.